Geht es euch auch so? Man freut sich, wenn es gelungen ist, mit jemand über Jesus zu reden, wo noch nicht so viel von Jesus vorhanden ist. Und wenn es dann einmal geklappt hat, wenn man es nicht braucht hat, dann freut man sich hinterher. Kennt ihr das? Ja. Oder auch das große im Sommer Zeltlager, Mädchenfreizeit, wo auch Kinder dabei waren, aus Elternhäusern, wo vermutlich von Jesus nicht so viel bekannt ist. Das tut gut für uns, die wir zu Jesus gehören. Tut es gut, wenn wir mitkriegen, wir können Jesus bekannt machen. Also, ich weiß nicht, empfindet ihr da was dabei, wenn ihr mitkriegt, hier wird Jesus bekannt gemacht? Oder da kommt in der Gemeinde seit ein paar Mal eine Frau mit in den Gottesdienst, ist von den gläubigen Nachbarn eingeladen worden. Sie haben über längere Zeit miteinander die Losungen ausgetauscht, also Losung und Lehrtext. Und jetzt ist sie dabei, in die Gemeinde zu kommen, in die Gottesdienste mit reinzusitzen. Schön, oder? Das tut uns gut, wenn wir sehen, es gibt Menschen, wo wir einladen können, wo wir erreichen können mit Jesus. Da freuen wir uns drüber, wenn wir so für Jesus Werbung machen können, seinen Auftrag so Stück für Stück mit erfüllen können, den er uns ja gegeben hat, sowohl uns einzelne Kinder Gottes als auch uns als ganze Gemeinde vor Ort. Dann gibt es aber auch eine andere Seite, da gibt es dann auch andere Momente. Darüber reden wir nicht so gern. In diesem Zusammenhang, da gibt es dann solche Gedanken, was haben wir schon alles probiert? Mit unseren Nachbarn. Oder man guckt die Zahlen der Weltbevölkerung an und denken, ja, an wie viele Menschen da davon gehen jetzt vermutlich mit Jesus? Kennt ihr solche Gedanken? Wächst die Weltbevölkerung schneller als im Verhältnis die Anzahl der Jesus-Leute? Und da ist doch völlig wurscht, in welche Gemeinde sie gehen. Es kommt doch darauf an, dass sie Jesus lieb hin. Wir denken vielleicht manchmal so ganz tief in uns drin, warum habe ich noch nicht mehr Menschen zu Jesus führen können? Ich würde es doch so gern. Ich soll es ja auch. Ich soll doch mit meinem Leben Jesus verherrlichen. Tja, Und dann merke ich das, ob mir das gelingt. Und da kommt dann vielleicht in so eine Art Erfolgsdruck. Aber vielleicht geht es auch bloß mir so. Unser Bibeltext heute ist nicht ganz easy. Ist der vom kommenden Sonntag. Er spricht von zwei verschiedenen Dienern, die Gott eingesetzt hat. Ich sage erst allgemein was drüber, bevor wir lesen. Gesundheit. Er spricht von zwei Dienern, die Gott eingesetzt hat. Zum ersten Diener, von dem hier dann die Rede ist, der erste Diener, den Gott eingesetzt hat auf dieser Welt, ist niemand anders als Israel. Israel. Und dann, der zweite Diener ist dann Jesus. Jetzt schauen wir mal den Text an. Jesaja 49, die Kinder Israel. Es geht darum, dass sie in Babylon in der Gefangenschaft sind. Es geht darum, Jesaja 49, es wird in die Zeit reingesprochen, wo die Kinder Israel also die Strafe Gottes erleben, weil sie es komplett versemmelt haben mit Gott. Wieder mal. Ich sage aber gleich voraus, es geht heute nicht darum, dass ich durch diese Predigt dissen will, also stressen oder enttäuschen, frustrieren will. Bitte jetzt nicht den Schalter falsch umlegen, ja? Es wird nachher das Evangelium rauskommen, okay? Die Kinder Israel haben so oft die Rufe Gottes in den Wind geschlagen, wo er sie gewarnt hat und gesagt hat, Mensch Leute, was ihr macht, ist Bockmist. Da kann ich euch nicht segnen, da kann ich nicht auf eurer Seite stehen, da kann ich euch nicht Gutes tun, da kann ich nicht in eurer Mitte handeln. Und die Kinder Israel haben so oft gesagt, ist piep egal, juckt uns nicht, was du hier rumfaselst. Und irgendwann ist Gott der Geduldsfaden gerissen und hat sie nach Babylon deportieren lassen, vorübergehend für knapp 70 Jahre. Und das ist hier so im Hintergrund, okay, das ist der Hintergrund, um den es hier geht. Hört mir zu, ihr Inseln. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker, in der Ferne merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Dieser erste Diener. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel. Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Nochmal, ganz entscheidender Vers. Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und ich verzehrte meine Kraft umsonst für die Katz, unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und jetzt kommt der nächste Knecht, jetzt kommt der zweite. Nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib zu seinem Diener, zu seinem Knecht bereitet hat, damit ich Jakob zu ihm zurückbringen soll. Jakob ist Israel. Ja, jetzt spricht also auf einmal ein Diener, der Israel ins Land Israel zurückbringen soll. Haben wir es gemerkt, den Unterschied? Das ist ein anderer Diener. Am Anfang ist Israel der Diener Gottes, das Volk Israel. So, und jetzt spricht auf einmal ein Diener, der sagt, ich soll die Kinder Israel zurückbringen. Okay, es sind also zwei verschiedene Diener. Und darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, dieser zweite. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern... Also das ist zu wenig, dass dieser Knecht die Kinder Israel aus der Verbannung wieder heimbringen soll. Das ist zu wenig, sondern ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht. Jesus. Dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Bis daher. Dieser erste Knecht, dieser erste Diener Gottes, hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf, der Herr hat mich gesandt. Also mich Israel. Mich Israel hat der Herr gesandt, ihr Völker, vergesst es nicht. Wir Israel sind von Gott eingesetzt. Wir Israel als Knecht Gottes sind eingesetzt in dieser Welt. Ihr Inseln, ihr Völker. Ihr Inseln, ihr Völker, denkt dran, mich Knecht Israel hat Gott eingesetzt. von Mutterleibe an steht hier, da denken wir spontan, ja klar ist das Jesus. Aber wir kennen doch viele von uns den Psalm 139. Im Psalm 139 ab 13, da heißt es, denn du hast meine Nieren bereitet, du hast mich gebildet im Mutterleibe, sagt der Psalmbeter. Und Psalm 139 bezieht man immer auf uns persönlich. Ja. Hast mich gebildet im Mutterleibe, ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde, unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch gar keiner war. Das heißt, jeder von uns kann für sich sagen, dass, hallo, jeder von uns, auch ich, wir können sagen, unser Gott hat uns gekannt, da gab es von uns noch nicht mal eine Geburtsanzeige. Gott hat dich und mich gekannt, da wussten unsere Eltern noch nicht mal unseren Namen. Da haben sie nur gemerkt, wir sind schwanger. Lange Zeit hat man ja gar nicht sagen können, gibt es Männlein oder Weiblein. Und der Psalmbeter sagt, Gott hat mich gekannt, da wusste man noch nicht, bin ich Männlein oder Weiblein, und da gab es für mich noch keine Geburtsanzeige und noch keine Taufe und noch gar nichts. Das kannst du für dein Leben sagen. So gut kennt dich Gott. Und deswegen wird er jedes Menschenleben begleiten, jedes Menschenleben zum Guten gestalten. Jedes Menschenleben hier auf der Welt so begleiten, dass das, was in der Welt an Gutem möglich ist, das wird es mitkriegen. Vor allem eben mit ihm durchs Leben zu gehen. Du kannst jedem, den du triffst auf der Straße, in der Arbeit, in der Schule, kannst du sagen, du, Gott hat dich schon gekannt, da warst du nur gar nicht geboren und da hat dich schon lieb gehabt. Eigentlich wollte ich damit nur sagen, hier ist nicht die Rede von Jesus, wo man zuerst denkt, wenn man so liest, es geht um Israel. Und dass von Mutterleibe aus wir bekannt sind, das kann jeder von uns für sich beziehen. Zweitens. Und dann spricht hier Israel, der Knecht, von drei Dingen im Vers 2. Er sagt zuerst mal, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Scharfes Schwert in der Bibel, dieses Gleichnis, gibt es mindestens noch zweimal, vor allem auch im Hebräerbrief, schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Es geht um die Botschaft Gottes, es geht um das, was Gott in diese Welt hineinspricht. Der Schöpfer der Welt, der Gott des Universums spricht. Und sein Wort ist ein Wort, was glasklar ist. Es gibt Dinge, die wir bei Gott nicht so ganz verstehen, aber das sind es auch Themen, die nicht weiter jucken, dann brauchen wir das auch nicht so verstehen. Sondern die Kernthemen, die wir für unser Leben brauchen, spricht der lebendige Gott glasklar, wie ein scharfes Messer, einen sauberen Schnitt, so ist es. Und nicht ein franzliches, unscharfes Messer, wo man rumloddeln muss und es gibt keinen gescheiten Schnitt. Hier sagt der Knecht Israel, Gott hat uns das Wort Gottes gegeben. Bitte seht es aus der Sicht Israels von damals. Da hatten doch die Völker noch keine Ahnung vom Schöpfer der Welt, vom Gott Israels, von dem wir vorhin gesungen haben. Die kannten doch Gott gar nicht. Israel hat nur Gott gekannt. Und genau das ist ja der Witz. Israel hat ja den Auftrag gehabt, dass Gott durch Israel sich verherrlicht, dass Gott durch Israel seine Botschaft in die Welt bringt. Also erstens, der Knecht Israel hat ein scharfes Schwert. Der Knecht Israels, Israel, hat die Botschaft Gottes in die Welt gebracht. Bis dahin, dass Jesus Jude war. Also, der Knecht Israel ist von Gott berufen von Anfang an. Erstens, er ist ausgerüstet mit dem klaren Wort Gottes über Himmel, Hölle, Tod, Teufel, Schuld, Vergebung, Ethik, gelingendes Leben. Kommt alles von Israel. Scharfes Wort, klares Wort, eindeutiges Wort. Zweitens steht hier, mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Gott hat den Knecht nicht nur mit einer krassen Botschaft ausgerichtet, die viele in der Welt nicht hören wollen, sondern er hat auch seinen Knecht bedeckt mit seiner Hand, das heißt Schutz. Er schützt seinen Knecht. Er schützt seinen Knecht. Er schickt ihn zwar, er schiebt ihn zwar in die Welt und sagt, ich will mich durch dich verherrlichen. Aber gleichzeitig legt er seine Hand auf den Knecht und sagt, ich bin mit dir. Wenn du redest, ich bin mit dir. Du sprichst in meiner Autorität. Wenn du sprichst, werde ich handeln. Und dann steht da, er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Es geht ja tatsächlich um Krieg. Es geht um Kampf. Und wenn die Kinder Israel, oder ihr merkt schon, wir können es auch für uns nehmen, wenn wir heute, egal wann, auch früher, wenn wir das Wort Gottes in die Welt hineintragen, in Gespräche bringen, in der Schulklasse, wo Mitarbeitergespräche im Geschäft, irgendwo, keine Ahnung, Schulungswochenende mit Kollegen, wenn wir Jesus zum Thema machen, dann merken wir ganz schnell, hey, da geht es nicht mehr um Fleisch und Blut. Ne? Da geht es nicht mehr um Fleisch und Blut, da geht es um unsichtbare Mächte. Nicht, dass die Leute jetzt so kult belastet sind, so ein Blödsinn. Nein. Aber wir merken, wenn wir Jesus zum Thema machen, komisch. Paulus sagt es ganz klar, Epheser, peinlich, 5 oder 6. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut letztlich zu tun, sondern es gibt noch eine andere Macht in dieser Welt. Nicht nur die gute Macht Gottes und seine guten Engel, die zu seinen Diensten stehen. Es gibt auch noch eine andere Macht. Ein Feind Gottes mit dessen Engeln, man nennt sie Dämonen. Die tun ihren Job auch. Und hier sagt Gott über seinen Diener, der Diener ist wie ein Pfeil in der Hand Gottes. Wenn die Kinder Israel die Botschaft Gottes in die Welt hineintragen, werden sie Gegenwind kriegen. Werden nicht alle sagen, hurra, endlich wissen wir das, danke, dass ihr uns das sagt. Dann wird es Gegenwind geben und viele Kämpfe, Diskussionen bis hin, dass man sich abwendet und Feindschaft wird, dadurch, dass man von Jesus redet. Aha. Wie realistisch. Ich wiederhole nochmal kurz. Der Knecht, der hier spricht, ist Israel. Und Gott sagt, ich will mich durch dich, Israel, verherrlichen. Er sagt, dein Mund, Schwert, ich gebe dir die klare, ewige Wahrheit in deinen Mund, Israel, und die trägst du in die Welt. Zweitens sagt er, Schatten sei in deiner Hand. Ich bin mit dir bei dieser schweren Aufgabe, bei dieser Herausforderung, ich bin mit dir. Du sprichst in meinem Auftrag, du kommst in meiner Autorität, du redest und ich handle. Aber auch das andere, vergiss nicht, es ist ein Kampf. Du versuchst Menschen der finsteren Welt zu entreißen. Aber ich bin mit dir. Wir merken, das ging nicht nur den Kindern Israel so, das haben wir auch. Wir gehen weiter. Vers 3. Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Kurz und bündig, das ist nicht nur die Aufgabe, die Gott seinem jüdischen Volk gegeben hat seit Abraham. Ich will dich segnen und durch dich soll die ganze Welt gesegnet sein. Wir merken, das ist ja dieser uralte Auftrag an Israel. 1. Mose 12. Ich segne dich und so wirst du ein Segen für die Welt sein. Ja, der Schöpfer ruft durch Israel seine Geschöpfe zu sich. Und hier drückt das nur anders aus und sagt, ich will mich durch dich verherrlichen. Und wir merken, das ist nicht nur die Aufgabe in Israel, das ist die Sinngebung jedes Menschenlebens. Dass wir Gott verherrlichen. Dazu sind wir da. Dass Gott sich in unserem Leben so zeigt, dass es unser Leben, unsere Persönlichkeit so positiv umgestaltet, dass Menschen an uns merken, Hammer, wenn man mit dir redet, tut irgendwie gut, was hast denn du eigentlich? Oder wo wir anderen helfen können, zur Seite stehen, etc. Das ist dein und mein Lebensauftrag, Jesus verherrlichen. Und jetzt kommt der Vers 4. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich, ich verzehrte meine Kraft umsonst für die Katz und unnütz. Guck mal, Situation, die Kinder Israels sind jetzt deportiert, Schande. Sie merken, sie haben so viel Mist gebaut. Gott hat sie jetzt mal aufs Abstellgleis gestellt, damit sie merken, was sie für einen Mist gebaut haben. Und jetzt denken sie zurück, ach du gute Zeit, was sollten wir denn eigentlich sein für Gott? Wir sollten ein Diener Gottes sein. Er wollte durch uns sich verherrlichen. Wir hatten eigentlich die genialste Botschaft. Was ist unser Erfolg? Was haben wir denn geleistet? Wie viel Erfolg und wie viel Mist? Wie viele Versuche haben wir unternommen, in dieser Welt Gott zu leben, und wie viel haben wir versagt? Guck, jetzt sitzen wir als Strafe fürs Versagen in Babylon. Wie viel Segen konnten wir schaffen? Wie viele Phasen des Segens hatten wir in unserer Geschichte bis hierher, 700, 500 vor Christus? Wie viele Segensphasen hatten wir, wo wir für andere Menschen, für andere Völker wirklich ein Segen waren, Gott verherrlicht haben und Völker um uns herum gemerkt haben, wir haben einen lebendigen Gott, weil es bei uns so zugeht, wie es zugeht, da muss ein lebendiger Gott sein. Wie oft waren die Phasen die? Und wie viele Phasen hatten, wo wir komplett und so. War das alles umsonst, fragen Sie sich. Wir haben versucht, die Tora, das Wort Gottes, zu halten. Wir haben versucht zu beten, die Gottesdienste zu feiern, die Jahresfeste zu feiern. Und wie oft haben wir zwischendrin die Verbindung vom Herz zu unserem Gott verloren. Es war bloß noch Farce, es war bloß noch Theater. Und sie denken an ihren Auftrag und merken, wisst ihr noch, das war die Einleitung vorher, gell? Wir freuen uns über Dinge, wo uns gelingen für Jesus, und wir kommen in Situationen, wo wir merken, bringt es das noch? Wie viel führen wir denn zu Jesus, etc.? Und da sind es die Kinder Israel. Der Text geht weiter. Da kommt dieser Vers. Fünf. Jetzt spricht der Herr, jetzt kommt das Neues. Und jetzt spricht der Herr, der mich vom Mutterleib zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringe. Sie sitzen praktisch in der Depression, könnte man sagen. Sie sehen, was sie verbockt haben. Und jetzt spricht ein anderer Knecht, das ist jetzt Jesus. Und er soll Israel zurückbringen. Natürlich hier zunächst einmal räumlich, territorial, aus der Verbannung wieder heimbringen. Wir können jetzt nicht so tief gehen, es geht um die gesamte Sammlung Israels von überall her, was seit 1880 läuft. Aber nur zu sehen, dass Gott kommt und sagt, hey, ich hole euch heim nach Israel. Ihr, die ihr so dort sitzt und merkt, eigentlich sollte durch uns viel mehr der Kraft Gottes fließen. Und guckt mal, was geht. Haben wir es denn komplett versemmelt? Und Gott sagt, ich schicke euch meinen Knecht Jesus, und der wird euch wieder nach Israel bringen, wieder zu Ehren bringen. Und hier zieht er die prophetische Linie, Vers 6, aus. Er ist das Licht der Heiden bis ans Ende der Welt, und er wird die Zerstreuten nach Jerusalem wiederbringen. Es läuft in unserer Zeit heute. Das, was er hier spricht, die Erfüllung ist jetzt nach 2500 Jahren. Wir kommen zum Schluss. Gott greift gnädig ein. Er greift gnädig ein. Es lässt sein Volk nicht in der Depression hocken, wo sie merken, sie haben in seinem Auftrag so versagt, sondern er schickt Jesus. Und jetzt steigen wir um auf uns als Gemeinde heute. Wir haben nicht den Auftrag, die ganze Welt zu retten. Wer ist da dafür, dass das stimmt? Stimmt die Aussage, wir haben den Auftrag, nicht die ganze Welt zu retten? Wer stimmt dem zu? Wir haben den Auftrag, nicht die ganze Welt zu retten. Oder andersrum, wir haben nicht den Auftrag, die ganze Welt zu retten. Wer stimmt dem zu? Tja. Wer stimmt dem Auftrag zu? Wer stimmt der Aufgabe zu? Wir haben die ganze Welt zu retten. Oh, ihr traut euch nicht Meinung sagen. Wir haben die Aufgabe, das Evangelium in alle Welt zu tragen. Yes, das ist unsere Aufgabe. Aber konkret für uns persönlich hat Jesus immer nur einen speziellen Auftrag in unserer Nachbarschaft, in unseren Beziehungen. Er wird uns immer einzelne Menschen in den Weg stellen und sagen, an denen hast du eine Aufgabe. Du als Person, als einzelner Mensch hast nicht die Aufgabe, Weinstätten zu retten. Du als einzelner Mensch hast nicht die Aufgabe, Weinstätten zu retten. Du hast die Aufgabe, hinzuhören, zu sagen, Jesus, wo sind die Menschen, die du mir in den Weg stellst, weil du weißt, meine Persönlichkeit, mein Wissen und so weiter passt mit der Person zusammen. Was hast du geplant? Und dann müssen wir aber hinhören. Dann hören wir hin. Und dann werden es ein paar Personen sein, wo wir merken, an denen habe ich eine Aufgabe. Und das ist dann der Beitrag, den ich leiste, die ganze Welt zu retten. Versteht ihr, was ich meine? Du hast nicht als einzelne Person die Aufgabe, die Welt zu retten, weil dann wirst du nur depressiv. Das können wir nämlich gar nicht machen. Punkt. Geht nicht. Zweitens, es ist manchen schon so gegangen, man hat eine Person gehabt, wo man gemerkt hat, das hat Jesus mir in den Weg gestellt, diesen Mensch. Und haben uns bemüht und es gab gute Gespräche, man hat Kaffee getrunken, man ist miteinander zur Zeltmission, hat denkt so, jetzt bekehrt er sich. Pustekuchen und das Ding ging den Bach runter. Irgendwas war und die Person hat sich abgesetzt. Und jetzt? Dann kann es sein, wir sind frustriert und beziehen es auf uns und sagen, wir haben was verbockt, wir haben irgendwie was Falsches gesagt, wir haben was falsch gemacht und wir machen uns selber Vorwürfe und das wieder hat zur Konsequenz, ich traue mir nicht, ich habe halt die Gabe nicht. Kennt ihr das? Dann hat der Feind gewonnen. Dann hat er dich außer Kraft gesetzt. Der hat dich frustriert. Nö. Sondern dann ist deine Aufgabe an dieser Person erfüllt. Dann lass die Person getrostlos, also nicht trostlos, getrost los. Bete für die Person, sei freundlich, begegne der Person freundlich, wo er euch trefft, aber hör auf, dich verzwingen. Und du meinst, die Person musst du jetzt verqualdieren. Nee, lass sie frei. Lass sie frei. Und Jesus hat andere Wege, um bei der Person an der Stelle weiterzuarbeiten, wo du stecken geblieben bist. Nun. Und indem du loslässt, indem du sagst, okay gut, ich bin zwar schon ein Stück enttäuscht, gebe ich ja zu, aber Jesus, ich übergebe dir die Sache, du überblickst das Ganze. Ich bin jetzt offen, hast du für mich jetzt jemand anders? Das wäre jetzt eine gute Lösung, ja, zu sagen, okay, gut. Jetzt mach ich mal die Augen auf, jetzt stellst du mir wahrscheinlich jemand anders in den Weg. Also, um was es geht. Wir erfahren das auch wie die Kinder Israel. Wir leben mit Jesus, wir lesen in der Schrift, wir feiern die Gottesdienste, wir gehen mit Jesus. Und zwischendrin kann uns so ein Frust kommen, dass wir denken, ja, und was bewirke ich eigentlich? Es ist gut, dass wir das überlegen. Wir müssen das uns überlegen. Aber dann sich erinnern und sagen, ich muss nicht die ganze Welt retten. Es ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist hinhören und sagen, Jesus, wen möchtest du durch mich segnen? Bei wem möchtest du dich durch mich verherrlichen? Und der Frustration keinen Raum geben. Der Depression an der Stelle, der Glaubensdepression an der Stelle, keinen Raum geben, keine Macht geben. Wenn es dir schwerfällt, sprich mit einem Bruder, sprich mit der Schwester, dass sie vielleicht dir auch die Last abnimmt und sagt, es ist nicht deine Aufgabe, du hast wirklich alles versucht, was in deiner Macht steht. Sondern dass wir sagen, nee, wir haben den Auftrag, Gott zu verherrlichen in dieser Welt, ja, und wir geben das, was wir geben können. Und um den Rest, der außerhalb von unserer Reichweite liegt, machen wir uns keinen Kopf. Da fühlen wir uns nicht schuldig, da lassen wir uns nicht drücken, lassen uns kein schlechtes Gewissen machen. Wir verantworten das, was wir persönlich von Jesus an Aufgaben haben in unserem persönlichen Alltag und da, wo wir als Gemeinde sehen, da ist unser Auftrag an der Stelle, an der und der konsequent klar abgegrenzten Stelle ist unser Auftrag. Das erfüllen wir, aber nicht die ganze Stadt und die ganze Welt retten müssen. Führt eine Depression, ist kontraproduktiv. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du durch uns dich verherrlichst und da bist du dabei. Bewahr uns vor so einer Frustration, die uns lähmt. Aber lass uns wachsam sein in dem, was du durch uns vorhast. Du hast uns deine Botschaft gegeben, du hast uns deine Gegenwart gegeben. Wir dürfen in deinem Namen kämpfen durch deinen guten Heiligen Geist. Du hast definitiv durch uns persönlich und als Gemeinde Großes vor. Lieber Herr, lass uns darauf achten, was deine für uns zugeschnittenen und zugedachten Aufgaben sind. Und dann gib uns den Mut, anderes getrost wegzulegen und in deinem Namen vorwärts zu gehen. Weil du kriegst durch uns Großes hin. Wir sind auf dich gespannt. Amen.